In dieser Episode habe ich einen der ersten zertifizierten Wassersommeliers Deutschlands, Armin Schönenberger, zu Gast. Er ist ein wahrer Botschafter des guten Geschmacks und ehrlichen Genusses, wie er selber sagt. Denn es ist eben nicht ganz gleich, ob ich ein Mineralwasser mit Sprudel zu einem edlen Tropfen Rotwein wähle oder ein stilles Quellwasser. Regionales Mineralwasser liegt voll im Trend und aus diesem Grund sprechen wir auch über die 5 Gattungen des Mineralwassers, wann ein Wasser auch vielleicht in den Bereich der Esoterik geht und gehen der Frage nach, ob Wasser überhaupt ein Lebensmittel ist, ob es natürliche Kohlensäure gibt oder ob die per se künstlich ist. Es geht auch um Drogen im Trinkwasser und die Kölner mögen es uns verzeihen, dass sie als Jeck bezeichnet werden. Wir haben das Gespräch um die Karnevalszeit aufgenommen. Ein Plädoyer auf das Mineralwasser, welches auch ökologisch einen viel besseren Ruf hat, als allgemein angenommen wird, so Armin. Also nimm dir Papier und Stift, ein gutes Glas Wasser und dann mach es dir die nächsten Minuten gemütlich und nimm dir genau das aus unserem Gespräch mit, was du für dich und deinen Alltag gut verwenden kannst. Schön, dass du da bist. Ich bin Isabel Elmenhorst von Eat Like Eve und dies ist mein Podcast Einfach gesünder essen. Armin, ich habe eigentlich vorgehabt, für unsere heutige Aufzeichnung ein ganz tolles Wasser mitzubringen. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, bevor wir uns hier treffen, nach unseren Gesprächen, die wir vorher schon geführt haben. Und ich wollte eigentlich ein Wasser mitbringen von Svalbardi, weil ich das gelesen habe. Das soll ganz besonders sein. Das scheint irgendwie von den Gletschern irgendwo, wo war das noch, in der Arktis irgendwie abgebrochen zu werden und dann auf einen, ja, in Tonnenweisen, dann mit Eisbrechern transportiert durch das arktische Meer hier zu uns gebracht und dann könnten wir das hier genießen. Ich dachte, das wäre, dann könnten wir so zurücklehnen und ich habe es dann erstmal gelassen, weil ich erstmal deine Beurteilung dazu wissen möchte, wie du dieses Wasser einschätzt, weil der Preis hat mich dann echt, muss ich sagen, zurückgeschreckt, weil es waren immerhin 65 Euro bis, also ich musste wirklich schlucken, 6.000 Euro, die für so eine Flasche, ich glaube, das war 0,7 oder 0,5, verlangt wird. Habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Hätte ich die trotzdem kaufen sollen? Und wir hätten das Gespräch dann einfach im Rausch weiterführen können, uns das Wasser so glücklich macht.
Es war sicherlich ein Fehler, dass wir nur online miteinander sprechen. Vielen Dank für die Einladung dazu, Isabel. Weil wenn wir nebeneinander sitzen, hättest du mich gerne dazu einladen können. Ich besitze nicht die Dekadenz, 6.000 Euro für eine Flasche Wasser auszugeben, die nach Herstellerangaben genau das beinhaltet, was du da gerade sagst. Wasser ist für mich ein Menschenrecht. Es ist aus diesem Blickwinkel sicherlich nicht zu respektieren, dass man es einmal in diesem Preisniveau anbietet, nur weil es in ein schönes Flakon geschafft, gepackt worden ist und aus Marketinggründen um den halben Erdball transportiert wird, sondern es hat etwas mit sehr großer Dekadenz zu tun, für eine Flasche Wasser mehr als 1-2 Euro auszugeben. Wir haben in Deutschland eine solche Vielzahl an Mineralbrunnen mit einer hervorragenden Qualität, dass man genau das nicht braucht.
Okay.
Wenn du mit dem richtigen Produkt am richtigen Platz auf der Erde bist, dann kann man auch das Geld dafür verlangen.
Gut, also ich kann per se schon mal sagen, teures Wasser ist nicht immer gleich auch gutes Wasser.
Das kannst du per se so sagen. Wir haben in Deutschland eine Klassifizierung, eine Gesetzgebung und da unterscheiden wir in 5 Wassergattungen. Dahingehend ist es nicht zu fragen, wie ist der Preis für das Wasser, sondern wie ist die Wassergattung, wie ist die Qualifizierung und die Eingliederung dieser Wassergattung. Und da unterscheiden wir zwischen Mineralwasser, wir unterscheiden zwischen Heilwasser, Das sind beides natürliche Produkte. Wir unterscheiden mit aufbereitetem Leitungswasser, mit aufbereitetem Tafelwasser und einem natürlichen Quellwasser. Und diese fünf Wassergattungen geben in Deutschland die Gesetzgebung vor. Und das ist der Wert von dem Wasser und nicht den Preis, den irgendjemand aus Marketinggründen dafür verlangt.
Also wir haben hier ganz klare Definitionen in Deutschland. Wenn ich ein Label auf meine Flasche mache von meinem Brunnen, dann muss ich mir ganz genau überlegen, kann ich ein Quellwasser anbieten? Kann ich ein natürliches Quellwasser oder natürliches Mineralwasser anbieten? Welche Unterschiede gibt es da zum Beispiel im Quellwasser?
Also du sprichst Quellwasser an, ich drehe es einfach um. Wenn wir heute das, was das Gängigste ist, im Handel unterwegs sind, da ist es ja so, dass wir einem Dschungel von Premium und Extravaganz schon gegenüberstehen. Schöne Flaschen, bunte Kisten, schlechte Beratung im Grundprinzip leider Gottes im Handel, was denn jetzt welche Wassergattung ist und für welche Lebenslage sie gut ist. Das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, den Menschen das näher zu bringen. Das meiste, was gekauft wird, ist Mineralwasser. Und die Definition für Mineralwasser ist einfach, dass es aus natürlichen, vor Verunreinigungen geschützten unterirdischen Vorkommnissen entstand und dass es das einzige Lebensmittel ist, das eine amtliche Anerkennung benötigt in Deutschland. Dieses natürliche Mineralwasser unterscheidet sich dann schon in der Gattung gegenüber dem natürlichen Heilwasser, dass das Heilwasser mit gleichen Voraussetzungen wie das Mineralwasser seine heilende Wirkung nachweisen muss. Auch die muss amtlich anerkannt sein. Also das fällt in Deutschland unter die Medikamentenverordnung, das Heilwasser. Und dahingehend ist es so wie ein Medikament, das du in der Drogerie oder in der Apotheke kaufst, ist es halt auch verpflichtet, auf seinem Etikett genau diese Deklaration zu führen, für welchen gesundheitlichen Aspekt es eine heilende Wirkung hat beim Heilwasser. Das muss eingehalten werden. Und das ist leider etwas, was die meisten Leute gar nicht verstehen. Man kauft heute Wasser in Flaschen nach Preis orientiert und dann verkennt man genau diese Vorkommnisse schon mal, wenn man zum Beispiel parallel eine Flasche Tafelwasser in der Hand hat, das zum Beispiel künstlich hergestellt werden kann. Das ist kein natürliches Produkt in dem Fall und das unterscheidet sich da gravierend davon.
Das Tafelwasser.
Tafelwasser, ja, genau. Dem Quellwasser, dem, welches du als erstes angesprochen hast, dem fehlt die amtliche Anerkennung. Das heißt, das kann auch natürlichen Ursprungs haben, aber man hat es halt, es hat keine Anerkennung, gesetzliche Anerkennung diesbezüglich erreicht. Das muss man halt über mehrere Tests und Verfahren halt überprüfen lassen. Und wenn man das aus egal welchen Gründen nicht tut, dann mag das Wasser vielleicht nicht schlecht sein. Aber es ist nicht fähig, eine amtliche Anerkennung zu führen, die eben die Natürlichkeit, die Reinheit, die Unversehrtheit im Grundprinzip bestätigt. Beziehungsweise ist das im Quellwasserbereich auch manchmal so, dass es manufakturiert worden ist. Also sprich entweder über Gold gefiltert, über einen Almethysten oder über einen Bergkristall. Das ist dann keine heilende Wirkung, sondern das fällt in den esoterischen Bereich. Und da macht ja niemand einen Stempel drunter und sagt, das ist auch so.
Okay, also da ist der Unterschied. Das Quellwasser ist behandelt, wie wir kennen das Mondwasser zum Beispiel.
Genau.
Oder ne, wenn es bestimmten Symbolen ausgesetzt ist. Und dann gibt es das Mineralwasser, was idealerweise natürlich aus dem Boden hervorkommt und dann in Flaschen ohne irgendwelche Umwege gleich in die Flasche abgefüllt wird.
Genau. Also die Kenntnismachung eines Mineralwassers ist es, dass es am Quellort abgefüllt werden muss. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Vielfalt im Moment von 250 Mineralbrunnen, die über 500 Marken in Mineralwasser produzieren. Und das Wasser muss also quasi an dem Quellort, da wo die Quelle liegt, abgefüllt werden. In einem Prozess kommt das in eine Flasche, wird dort verschlossen und darf erst beim Konsumenten oder auch in der Gastronomie am Tisch des Gastes erst wieder geöffnet werden. Das ist ein schwerwiegendes Argument, dass die Natürlichkeit und die Reinheit dieses Wassers letztendlich im Mineralwasserbereich bestätigt. Ein Quellwasser kann, weil du das nochmal angesprochen hast, hat das in dem Art und Weise nicht. Also ein Quellwasser muss nicht unbedingt bearbeitet worden sein. Es kann auch einer natürlichen Quelle entstammen. Es fehlt einfach nur die amtliche Anerkennung. Also sprich das, dass man das sagt, das hat tatsächlich Natürlichkeit. Es hat, also es wird nicht überprüft und dahingehend kann man es zwar als Quellwasser deklarieren, ich sage jetzt einfach mal, wie du sagst, das Vollmondwasser, weil beim Mineralwasser heißt die Gesetzgebung, es darf nicht behandelt werden. Es muss unberührt, es muss natürlichen Ursprungs sein. Und beim Quellwasser, wenn man diese amtliche Anerkennung benötigen würde, muss man sie sich anschaffen. Und das, darauf hat man beim Quellwasser verzichtet. Also wenn es bei Vollmond abgefüllt worden ist, fällt es in einen esoterischen Bereich. Und es wird keine Institution in Deutschland geben, die dir dafür einen Stempel macht.
Und das Tafelwasser ist eigentlich Leitungswasser, was aufbereitet wurde, richtig?
Oftmals, ja, ja. Es gibt in Deutschland sehr viel Sprudelanlagen, Karbonisierungsanlagen. In großen Fastfood-Ketten ist das gang und gäbe, dass man dort an Wasserleitungen geht, das Wasser mit Karbonisierung, sprich Kohlensäure, aufarbeitet. Und das ist Leitungswasser. Es gibt aber auch, das gab zumindest war in Deutschland ein sehr berühmtes Tafelwasser, das in Flaschen abgefüllt worden ist, auch von einem Weltkonzern. Und da hat man mit Mineralien den Geschmack des Wassers im Grundprinzip so nachgestellt, dass es einem natürlichen Mineralwasser geschmacklich entgegenkommt. Und egal, wo man es in Deutschland produziert hat, dann halt auch immer den gleichen Geschmack hatte. Man hat also Magnesium und Calcium dazu verwendet, um mit dem Leitungswasser, das man zuerst mal gefiltert und platt gemacht hat, dann wieder aufgebaut zu haben, um es dann in Flaschen verkauft zu haben. Das hat keinen natürlichen Ursprung, keine natürliche Reinheit und deswegen muss es als Tafelwasser deklariert werden.
Was meinst du jetzt mit platt gemacht hat, das Wasser?
Oh ja, stimmt. Also Isabel, Entschuldigung, platt gemacht heißt für mich, wenn man ein Wasser filtert und zwar so filtert, dass man im Grundprinzip über vermeintliche UV-Filtration, über Aktivkohlefiltration, das kann aber auch Sedimentfiltration sein, dass man dem Wasser erstmal im Grundprinzip alle Keime, alle Mikroorganismen diesem lebenden Elixier erstmal entzieht. Mhm. Und sie dann wieder aufbaut. Für die Medikamentenindustrie ist das Grundvoraussetzung und sehr, sehr wichtig, dass man mit einem nicht mineralischen, vor allen Dingen mit einem klaren, reinen, wirklich reinen, mikrobiologisch reinen Wasser arbeitet. Und das kann man über Filtrationen machen. Das ist das, was ich mit platt gemacht meine. Also es wird dann tatsächlich gefiltert und wird dann mit Calcium, Magnesium, Sodium und mit Mineralien. Das sind auch natürliche Mineralien, aber sie sind nicht, das Wasser ist nicht in der Natur entstanden, sondern es ist manufakturiert und aufgearbeitet worden.
Bei jetzt Quellwasser und Mineralwasser, würdest du auch dieses Wasser als Lebensmittel bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Ja, natürlich. Also Wasser ist sicherlich ein Lebensmittel in dem Moment, wenn es in eine Flasche verpackt und im Handel erscheint, ist es ein Lebensmittel. Weil es wird dann nicht nur gehandelt, sondern es muss ja auch tatsächlich einer Gesetzgebung unterliegen. Wenn wir an unsere Wasserleitung gehen, ist es auch ein Lebensmittel, weil wir Menschen es zu uns nehmen. Die Überprüfung von der Wasserleitung, dafür bist du selbst in deinem Haus verantwortlich. Bis zur Wasseruhr sind die Kommunen in der Region, in der du lebst, in dem Ort, in dem du lebst, für die Wasserqualität verantwortlich. Also ist das Lebensmittel Wasser, das wir aus der Leitung nehmen, am Ende des Tages von dir selbst zu beeinflussen, indem du die Qualität deiner Perlatoren mal überprüfst, die Qualität deiner Leitung, weil das, was die Kommune dir bis an die Wasseruhr zur Verfügung stellt, das ist in einem sehr guten Zustand, das wird täglich überprüft. Das Lebensmittel Wasser, das wir in einer Flasche kaufen, die Überprüfung, Qualitätssicherung liegt bei dem Abfüller, also sprich bei dem Hersteller beziehungsweise dem Abfüller, weil Wasser wird ja als Mineralwasser nicht hergestellt, sondern die Natur gibt es uns, deswegen auch natürliches Mineralwasser. Aber die Sicherheit dafür nach diesem Abfüllprozess trägt der Produzent, Er ist halt dafür verantwortlich, dass was da in der Flasche drin ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo es geöffnet werden muss oder wird, dass es hygienisch, bakteriell und vor allen Dingen natürlichen Ursprungs, wenn es natürliches Mineralwasser ist, dass das auch gewährleistet ist. Deswegen ist es halt auch im Moment ein ganz, ganz wichtiges Instrument, einfach den Menschen nochmal zu erklären, dass ein Mineral und ein Heilwasser einen natürlichen Ursprung haben, wo nichts daran verändert worden sein sollte und ist, dass bei den anderen Wassergattungen wir eingreifen können, das filtern dürfen und reinigen dürfen, mit Mineralien künstlich versehen können. Wir dürfen es aber dann halt nicht mehr natürliches Mineralwasser nennen oder natürliches Heilwasser nennen.
Ja, das ist ja auch der große Unterschied immer, weil in so einem Gesprächen, die wir ja schon geführt haben, kam immer wieder auch dieses Thema Leitungswasser. Es wurde ja mal so ein Claim auch publiziert. Ich höre das auch immer wieder im Bekanntenkreis, der wird da immer mantramäßig wiederholt. Ja, das Leitungswasser ist eigentlich gesund, weil es ist das bestgeprüfte Lebensmittel hier in Deutschland, muss man sagen. Ja, in Deutschland. Und du hast mich eines Besseren belehrt, weil du hast gesagt, dieser Claim oder dieses Label, das ist sogar gerichtlich untersagt worden.
Genau. Also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise eine Panik schüren. Wir haben in Deutschland ein sehr gut kontrolliertes Leitungswasser. Wir haben in vielen, vielen Regionen in Deutschland ein sehr gutes Vorkommen an Grundwasser, das für Leitungswasser verwendet wird. Ja, aber leider nicht überall so. Und dahingehend gibt natürlich die Trinkwasseraufbereitungsindustrie auch diesen Claim heraus, wir sind das bestuntersuchteste Lebensmittel. Die suchen aber nicht all das im Wasser, was man heute in Leitungswasser auch vorfindet. Und dahingehend hat es im späten Herbst im Jahr 2020 ein Gerichtsurteil in Hannover gegeben, das genau den Trinkwasseraufbereitern damit untersagt, zu werben, dass das Leitungswasser das bestuntersuchteste Lebensmittel ist. Wir finden heute in geringen Mengen Medikamentenrückstände. Wir finden in geringen Mengen Pestizide. In einer Stadt wie Köln finden wir Kokain im Leitungswasser. Ich würde jetzt erklären, warum die Sujekt dort sind. Aber das sind alles Dinge, die wir tatsächlich im Leitungswasser finden. Diese Dinge sind aber nicht immer unbedingt deklarationspflichtig. Und dahingehend haben wir heute auch mit Umweltbeeinflussungen, vielleicht hast du über den Begriff Phas schon mal etwas gehört,
genau.
in unserem Trinkwasser zu tun. Und da ist es einfach so, dass wenn der Konsument nicht anfängt, am Point of Sale beziehungsweise in seiner Hausinstallation das Wasser zu filtern, dass es durchaus auch möglich ist, dass wir solche Dinge im Wasser, im Leitungswasser vorfinden. Dahingehend ist es meines Erachtens auch richtig so, dass das mal von einem Gericht eingefangen worden ist, damit zu wehren, dass Leitungswasser das bestuntersuchteste Lebensmittel in Deutschland ist.
Und wir müssen ja auch immer gucken, im Grunde alle, wir haben ja die Verpflichtung, uns selber zu informieren. Das ist unsere Aufgabe leider als Verbraucher. Und zu gucken, was wird da überhaupt geprüft und untersucht? Weil vielleicht sind mir ja ganz andere Dinge noch wichtig, als das, was da jetzt nur isoliert angeguckt wird. Wenn ich das andere, was da noch drin rumschwirrt, wie vielleicht Hormone oder Medikamentenrückstände, wenn die gar nicht mit aufgeführt werden, dann kann ja da der Wert ganz nach oben gehen. Aber ich weiß davon gar nichts. Aber man kann ja unabhängig auch sein Leitungswasser testen lassen. Ich war ja auch fleißig und war im Supermarkt bei uns und habe mir deine Empfehlung mal eingekauft. Und zwar habe ich hier ein Volvic-Wasser mir gekauft und das Gerolsteiner. Das Medium mit dem türkisfarbenen Etikett. Und du hast gesagt, Isabel, kauf das bitte mal ein. Wir verkosten das einfach mal, weil das ist ja auch so eins deiner Tätigkeiten, die du so liebst. Du bist ja schließlich Wassersommelier. Das heißt, darauf freue ich mich jetzt ganz besonders und würde das gerne einfach mal begleitet von dir durchführen. Mit welchem Wasser soll ich denn jetzt mal starten?
Also ich würde erstmal damit starten, dass du vielleicht die Gerolsteiner Flasche mal öffnest. Ich habe mir da was dabei gedacht, Isabel. Weißt du, wir haben zum Beispiel in der Region Vulkaneifel, aus der das Gerolsteiner Wasser entstanden. Ich würde das hier parallel auch mal probieren wollen.
Sehr schön.
Da in der Vulkaneifel haben wir sehr viel Lavagestein und über Jahrhunderte, Jahrtausende sickert das Grundwasser durch dieses Lavagestein und reichert sich dort auf natürliche Art und Weise mit Mineralien an. Und das kann man in einem Gerolsteiner Wasser sehr, sehr gut schmecken. Also wenn du das Wasser trinkst, oder schmeckt man am besten in dem Fall, indem man die Zungenspitze erstmal benetzt, weil die Zungenspitze ist in der Lage, zwischen süß und salzig zu unterscheiden. Und dann das Wasser in den Mundraum einfließen lässt und nicht direkt runterschluckt, sondern erstmal spült. Also quasi ähnlich, wie das der Weinsommelier auch jemanden erklärt. So bekommt man ein Mundgefühl für dieses hochmineralische Wasser, das Gerolsteiner nun mal ist. Und wenn man das tut, und das dann halt tatsächlich auch mal im Mund stehen lässt, kann man bei diesem Gerolsteiner die Mineralität schmecken. Mhm. Wir reden hier von einem natürlichen Mineralwasser, das eine Gesamtmineralisation über 2900 Milligramm mit sich bringt. Ein Großteil davon ist Calcium, ein Großteil davon ist Magnesium. Man spricht von magnesiumhaltigem Wasser, wenn es mehr als 50 Milligramm Magnesium mit sich bringt. Man spricht von einem calciumhaltigen Mineralwasser, wenn es mehr als 150 Milligramm Calcium mit sich bringt. Und wenn man das, was ich als Wassersommelier immer mal empfehle, auf der Gerolsteiner Flasche mal recherchiert und nachschaut, wie viel Calcium enthält das Produkt, dann kann man sehen, dass der Calciumanteil bei Gerolsteiner bei 348 liegt. Und das ist schon sehr, sehr viel. Um sensorisch das Ganze zu beurteilen, das wird dann ganz wichtig, wenn du Kaffee oder Weinspezialitäten nebenbei trinkst. Nimm mal noch mal einen Schluck und achte mal auf das, was hinten auf deinen Zungenflügeln passiert. Mhm. Lass es mal ganz kurz im Mund stehen, dann schluckst du es runter und dann achtest du mal, was passiert da hinten, obwohl du etwas getrunken hast. Bekommst du, ich lege es dir jetzt mal in deinen Mund, bekommst du ein trockenes Mundgefühl. Das ist Calcium, das schmeckt kalkig und kreidig. Könntest du das bestätigen?
Mm. Ja, oben auch. Ist so trocken. Also ich hätte es jetzt als trocken bezeichnet.
Also du sagst trocken, ja, das stimmt. Mhm. Das ist genau das, was ich hören möchte.
Ja.
Also es macht deswegen ein trockenes Mundgefühl. Es ist so, als hättest du an einem Stück Kreide gelutscht.
Mhm.
Und dann bekommst du diesen Kalkgeschmack in dem Mund und das macht ein trockenes Mundgefühl. Das heißt, Gerolsteiner ist ein hochmineralisches Wasser. Es ist absolut geeignet für Sportler. Durch die hohe Mineralisation, die es mitbringt, ist es natürlich auch ein Wasser, das tatsächlich ein Mundgefühl beeinflussen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man zum Beispiel Weine, hochmineralischer Riesling, ja, ich sage jetzt einfach mal eine Kaffeespezialität, da ist Calcium und Magnesium nicht unbedingt auszuschließen, dass das Wasser so etwas mit sich bringt, weil das hebt den Eigengeschmack nachher von dem Kaffeeprodukt, kann auch sehr förderlich sein für deine Gesundheit. Diese natürlichen Mineralien, aber das macht tatsächlich ein Mundgefühl und das wollen wir in dem zweiten Wasser, das du da gekauft hast, das wollen wir da einfach mal dagegen stellen.
Ja.
Dann kannst du das erleben, wie es eigentlich ist, wenn man einmal auf der einen Seite etwas sehr Hochmineralisches hat und hier ein Wasser hat, das doch eher weich und sanft schmeckt. Und wenn du es jetzt so genau im Umkehrschluss, warte, ich schenke es mir auch mal ein.
Ja, wir wollen ja zusammen genießen. Gemeinsam trinkt es sich besser.
Ja, aber wenn du jetzt das Wasser trinkst oder in deinen Mundraum laufen lässt, merkst du,
mhm.
Als allererstes, dass nicht beide Wässer gleich schmecken. Ich finde, da haben wir einen gravierenden Unterschied.
Absolut.
Und das Zweite ist, dass natürlich das Gerolsteiner Medium eine Kohlensäure mit sich bringt, die aber nicht deinen Geschmack beeinflusst, sondern eher nur Frische beeinflusst. Ich finde, dass Gerolsteiner mit der Kohlensäure reinigt deine Zungenknospen etwas, gibt dir sicherlich ein frischeres Gefühl, das man jetzt bei dem Wolvig durch die fehlende Kohlensäure schon mal nicht hat. Deswegen ist es eine sehr gute Begleitung für Rotwein in dem Fall. Mhm. Aber es schmeckt auch weicher und sanfter. Also sprich, die Mineralität ist noch nicht annähernd so hoch, wie die jetzt im Gerolsteiner. Das ist jetzt dann etwas, was dein Mundgefühl so beeinflusst, dass das jetzt vielleicht eher das Wasser für einen Genussmenschen ist, der im Thema Wein, Whisky-Spezialitäten oder Kaffeespezialitäten unterwegs ist.
Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Also ich liebe ja eher diese weicheren Wasser. Es ist ja ein natürliches Mineralwasser, steht hier auch noch drauf. Also direkt in die Flasche gefüllt, ohne irgendwie behandelt worden zu sein. Hier bei dem Gerolsteiner, ich trinke üblicherweise kein Wasser mit Mineral, also mit Sprudel drin. Also ich mag das nicht so gerne. Es schmeckt erfrischend, das ist richtig. Woher kommt diese Sprudel, diese...
Bei Gerolsteiner kann man es nachlesen, da steht sogar auf dem Etikett, das ist also die quelleigene Kohlensäure. Die entsteht dadurch, dass das Wasser Jahrhunderte durch diese Gesteinsschichten sickert und sich mit diesen Mineralien anreichert. Und von unten ist natürlich in der Vulkaneifel Lavagestein heiß. Und so entsteht CO2 in den Tiefen der Quelle. Also die Gerolsteiner Quelle hat nicht nur nachweislich 800 Jahre gebraucht, von oben nach unten durchzusickern, sondern das Wasser steht in einem unterirdischen See im Grundprinzip dort. Und wenn man ein Loch nach oben bohren würde, wie sie das so getan haben, müssen die oben ein Ventil drauf machen, weil die Kohlensäure, die dort auch natürlich entstanden ist, drückt das Wasser mit eigener Kraft nach oben. Und wenn Gerolsteiner nicht am Abend oben das Ventil zumachen würde, würde all das ähnlich wie Öl, wie man das aus dem Film kennt, da oben raussprudeln. Und das entsteht durch die also nicht durch die künstliche Kohlensäure, sondern durch diese natürliche Kohlensäure. Man nennt das artesisch. Also du kennst es vielleicht von Island, von den Vulkanen, wo das Wasser aus der Erde rausschießt. Ne? Genauso wäre das jetzt da zu betrachten. Und diese Kohlensäure schadet aber deinem Magen nicht, sondern die Magensäure absorbiert das sofort. Sie sorgt im Grundprinzip eigentlich nur für ein frischeres und spritzigeres Mundgefühl.
Ich habe ja auch die Möglichkeit, künstliche Kohlensäure hinzuzufügen. Gibt es dort einen Unterschied? Einmal, also wie es sich auf den Körper auswirkt und auf das Produkt an sich, Wasser?
Also Kohlensäure wirkt sich im Grundprinzip als natürliches Haltbarmittel auf das Wasser aus. Das heißt, wenn ein Wasser mit Kohlensäure versetzt ist, ja, oder natürliche Kohlensäure beinhaltet oder mit künstlicher, also mit Kohlensäure versetzt ist, ist die Kohlensäure etwas, was dem Wasser ein gutes Haltbarkeitsdatum macht. Das heißt, der Mensch greift ja in einen 800 Jahre alten Prozess ein, füllt es in eine gereinigte Glasflasche und genau da sind die kritischen Kontrollpunkte bei diesem Naturprodukt Mineralwasser. Das heißt, solange es in der Erde lagert, passiert dem nichts, erst wenn der Mensch in diesen Prozess eingreift.
Ja.
Und in der Flasche ist die Kohlensäure das, was das Wasser zumindest mal vor Verkeimung schützt. Das ist bei einem Wasser, das keine Kohlensäure hat, ist das schon ein Problem, obwohl auch ein stilles Wasser oben im Verschluss immer mit etwas Kohlensäure noch versehen wird bei der Abfüllung, weil das verhindert eine Verkeimung. Der Gesetzgeber oder die Empfehlung ist es bei einem Wasser, bei kohlensäurehaltigem Wasser oder Wasser in Glasflaschen, dass die Industrie dir eine Sicherheit oder eine Garantie gibt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von 2 bis 3 Jahren. Das ist bei Glasflaschen gewährt. Eigentlich ist es kein Produkt, das schlecht werden kann in einer Glasflasche, aber man muss ja als Industrie die Sicherheiten auch irgendwo darstellen können und deswegen gewährt man das bei Glasflaschen 2 Jahren und bei PET-Flaschen gibt die Gesetzgebung oder ist die Empfehlung der Gesetzgebung 1 Jahr. Mhm. Und ich finde das jetzt ganz spannend, dass du das Wolvig geholt hast. Da haben wir genau diese Thematik. Bei Volvic steht, glaube ich, seit Dezember oder November des letzten Jahres auf einmal auf einer PET-Flasche entgegen der Empfehlung auch 2 Jahre. Und das ist etwas, was der Konzern zu verantworten hat. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Tests ausfallen, weil ein Wasser ohne Kohlensäure in einer Plastikflasche, wenn es tatsächlich mal an die Grenzen des MHD-Datums kommen könnte, kann auch Risiken mit sich bringen.
Gut, ja, weil ich würde gerne mal hier nämlich vorlesen, das war jetzt auch von mir die Frage. Ich habe ja leider nur das Gerold Steiner in einer Plastikflasche bekommen. Aber hier ist ein Haltbarkeitsdatum von circa einem Jahr, also von bis zum 20.11.24 ist diese Flasche, also das Wasser mit Kohlensäure versetzt, was ja ein längeres Haltbarkeit gewährleisten kann. Und wenn ich hier auf die Volvic-Flasche gucke, dann bin ich echt erstaunt. Bis zum 4.1.25. Wir haben jetzt Ende Februar 2024. Das sind 2 Jahre. Das finde ich enorm.
Es entspricht nicht den Gewohnheiten, die es zurzeit am Markt gibt. Also das heißt tatsächlich, Gerold Steiner macht es so, wie es alle anderen in Deutschland auch machen. Sie sagen, das Glas ist die bessere Verpackung, deswegen geben wir als Industrie da auch 2 Jahre drauf. Ja, ein Unternehmen wie Staatlich Fachingen gibt sogar 3 Jahre, weil sie einfach die Sicherheit mitbringen und sagen, Glas, da kann nichts passieren. Die Empfehlungen bei PET, und da hält sich ja Gerold Steiner dran, ist halt 1 Jahr. Das heißt, das ist kein Offenbarungseis der Industrie, sondern die Industrie bringt sich damit selber in die Sicherheit zu sagen, das Wasser ist nach einem Jahr entweder getrunken oder halt von uns nicht mehr zu garantieren, dass es keimfrei und noch frisch in der Flasche schmeckt. Das hat jetzt der Konzern, der Volvic abfüllt, anscheinend verändert. Also es ist für mich auch komplett neu gewesen. Also Isabel, ich habe es so in dieser Art und Weise jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen, dass das jemand tut. Es entspricht nicht den Empfehlungen und es entspricht auch nicht meiner Logik. Aber trotz alledem ist ja der Konzern dafür verantwortlich, wenn man jetzt in 2 Jahren mal schaut, ob das Wasser tatsächlich noch dem Genuss geeignet ist, ob es das hat. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Konzern, der das Wasser produziert und abfüllt, diese Langzeittests tatsächlich so belegen kann, dass das Wasser in 2 Jahren noch in Ordnung ist. Schon mal gar nicht. Meines Erachtens in einer PET-Flasche, die atmet, die Verkeimung tritt wesentlich schneller ein. Das bringt ein gewisses Risiko mit sich, aber das ist ja kein Risiko, das ich tragen muss, sondern das ist ja das Risiko, das der Konzern tragen muss, seinen Konsumenten gegenüber.
Und du würdest auch immer eher eine Glasflasche eigentlich empfehlen als eine Kunststoffflasche?
Wie gesagt, wir hatten ja dieses sensorische, ja, ich bin ein Sensorikmensch, ich liebe den Geschmack von Wasser, ich merke das gerne, dass Wasser unterschiedlich schmeckt und Glas ist für mich das einzige und das richtige Verpackungsmaterial, das mir sensorisch das tatsächlich auch wieder zurückgeben kann. Niemand würde auf die Idee kommen, einen guten Wein in eine Plastikflasche zu packen. Niemand kommt auf die Idee, ein gutes Bier in eine Plastikflasche zu packen. Bei Wasser ist es selbstverständlich. Es hat etwas mit einem ökologischen Fußabdruck zu tun, wie die Transportwege sind. Deswegen ist immer meine Empfehlung, auf Regionalität zu gehen, Wasser, Mineralwasserbrunnen aus der Region zu bevorzugen, weil Glas kostet nicht nur mehr Energie auf den LKWs, wenn es weit transportiert werden muss, aber es hat halt auch die Sicherheit für das Produkt meines Erachtens besser dargestellt. Es hat das Sensorische für das Wasser, was es charakterlich ausmacht, mit den Mineralien besser dargestellt. Deswegen ist meine Empfehlung eigentlich auch das, was der Markt gerade macht, back to basic, Mineralwasser zurück in Glasflaschen vorzufinden. Plastik ist nicht die richtige Verpackung meines Erachtens für Wasserflaschen. Und das ist meines Erachtens auch keine Notwendigkeit. Ja, die Leute sagen immer, ja, ich muss das in den 8. Stock von einem Berliner Hochhaus schleppen oder von einem Hamburger Hochhaus schleppen, das ist Blödsinn. Den Kasten Bier schleppen sie genauso nach oben. Meine Empfehlung ist es, ein Wasser in einer Glasflasche zu trinken. Da habe ich Frische, habe mehr Sicherheit qualitativ und habe vor allen Dingen auch durch das ökologische System, das die Mehrwegflasche in Deutschland mit sich bringt, meines Erachtens auch den besseren ökologischen Fußabdruck.
Ja, und bei Säuglingsnahrung, Also ich musste mir da zum Glück nie Gedanken machen drum, ob ich jetzt Schüttelmilch mit Leitungswasser zubereite oder mit Flaschenwasser. Siehst du da ein Thema, was man da beachten sollte? Sprich, lieber Glasflasche anstatt Kunststoffflasche, bestimmtes regionales Wasser.
Bei Babynahrung ist es enorm wichtig, dass wir den Natriumgehalt des Wassers im Auge behalten, sowie ein Wasser mit viel Kalzium für die Vorbeugung von Osteoporose gut sein kann, ein Wasser für viel Magnesium für den Muskelaufbau positiv sein kann, also mehr als 50 Milligramm, sollen wir bei der Babynahrung, und das ist auch ganz wichtig, darauf achten, dass das Wasser unter 20 Milligramm Natrium liegt. Für die Babynahrung geeignet ist ein deklarationspflichtiges Argument, das auch auf der Flasche dann aufgeführt wird, wenn es tatsächlich diese 20 Milligramm unterschreitet. Perfekt dann noch, wenn es unter 10 Milligramm liegt. Es gibt also quasi Babywasser tatsächlich auch im Handel zu kaufen, im Tetrapack. Dem entspricht nichts dagegen. Aber auch da hat es etwas mit, meines Erachtens, mit Qualität und Sicherheit zu tun. Also ich würde vorschlagen, dass, wenn der Konsument sich tatsächlich für dieses Produkt interessiert, dass er auch sicherlich in seiner Umgebung regional ein Mineralwasser in einer Glasflasche vorfindet, das unter 20 Milligramm Natrium liegt und somit auch deklariert, dass es für Babynahrung geeignet ist.
Also es gibt auch da wieder feste gesetzliche Vorgaben.
Ja, natürlich.
Genau, aber grundsätzlich hast du ja auch immer wieder darauf verwiesen, auch in unseren Vorgesprächen, dass das Mineralwasser in Deutschland so gut geprüft wird, ganz anders als im Ausland. Also wir haben hier eine sehr, sehr hohe Qualität, auch in Österreich und in der Schweiz. Wir hatten uns auch kurz über diesen Prozess, der jetzt wohl ansteht, gegen einen großen Konzern, der eben Mineralwasser deklariert hatte auf den Flaschen und wo man jetzt festgestellt hat, dass dort eigentlich nur aufbereitetes, gereinigtes Leitungswasser enthalten ist. Das haben wir jetzt ja durch dich auch erfahren, dass das absolut nicht unserem Reinheitsgebot hier in Deutschland, also da entgegengeht. Und deswegen gibt es eben auch den Prozess, den Foodwatch jetzt anstrebt und durchführen wird. Also wir passen hier in Deutschland schon ungemein auf unsere Lebensmittel. Das ist ja auch in den Lebensmitteln, also in Obst, Gemüse und Getreide bei uns so und alles, was gefertigt wird in der Nahrungsmittelindustrie. Da möchte ich auch noch mal so eine Lanze brechen für unsere Werte, die wir hier messen, welche Vorgaben wir haben. Die sind ja sehr, sehr streng und vor solchen Fehltritten ist man leider nie so gefeit. Deswegen macht es ja auch eigentlich Sinn, dann eben nicht auf Wasser aus dem Ausland zurückzugreifen, sondern hier regionale Brunnen einfach zu nutzen und zu verwenden, die ja hier aus der Lüneburger Heide vielleicht bei mir in der Nähe oder Hamburg soll ja auch eigentlich ganz gutes Wasser haben. Haben mir gerade noch mal hier Personen erklärt, die Werte messen in Leitungswasser. Die meinten auch immer wieder, Leitungswasser hier in Hamburg, es kommt auf den Brunnen drauf an. Aber hier ist es eigentlich so ganz gut, so wie in Köln, sagtest du ja, meinten die zum Beispiel, würden sie niemals Leitungswasser trinken. Da würden sie immer empfehlen, ein Mineralwasser zu trinken oder auch in Düsseldorf. Und ich glaube, man muss da immer so ein bisschen abwägen, ne, was ist jetzt so das Richtige für mich? Wir wollen hier jetzt auch nicht per se das Leitungswasser ja schlecht machen und das Mineralwasser.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht einfach darum, dass man einfach die Unterschiede kennen muss und jeder darf dann für sich selber die Entscheidung auch treffen. So, wie ernähre ich mich jetzt? Was ist für mich jetzt so das richtige Lebensmittel? Und darauf kommt es ja schließlich an, dass man informiert ist und Entscheidungen aktiv und bei vollem Bewusstsein am besten mit allen Abwägungen treffen kann.
Genau, das ist es halt. Und das ist auch so mein Streben, einfach den Menschen noch mal näher zu bringen, dass wir diese fünf Wassergattungen haben. Und du hast es gerade angesprochen mit diesem Weltkonzern, der da jetzt nicht nur in die Kritik geraten hat, sondern meines Erachtens auch eine Branche in Deutschland, die Tausende von Mitarbeitern mit sich führt und die über Jahrzehnte eine hervorragende, einwandfreie Arbeit abliefert. Ja, wir haben in Deutschland, wie gesagt, 250 Mineralbrunnen, wir haben 35 Heilwasserbrunnen. Das ist eine Branche, die tagtäglich die Mitarbeiter ihr Bestes geben. Und die sind durch einen solchen Skandal, der da jetzt gerade durch die Presse geht, natürlich auch in Frage gestellt. Das ist aber für mich eher gerade positiv, dass man halt einem solchen Weltkonzern dieses Vergehen nicht nur nachweist, sondern auch vor Gericht nachsagen möchte oder aufzeigen möchte, dass niemand über dem Gesetz steht, auch nicht ein Weltkonzern, der Milliarden damit verdient, den Menschen das Menschenrecht Wasser oftmals auch irgendwo abzugraben. Was sie getan haben, ist im Interesse dessen, was die Lebensmittelverordnung uns vorschreibt, aber nicht für den Begriff Mineralwasser, sondern für den Begriff Trinkwasser. Mm. Und genauso hätten sie es deklarieren müssen, dann hätten sie aber halt auch für ihre Produkte sicherlich nicht 1 Euro die Flasche verlangen dürfen, sondern 5 Cent. Also der Kubikmeter Leitungswasser kostet 5 Cent. Also das ist ein Riesenunterschied. Ist diese Branche im Moment sehr, sehr schockiert, weil es sind immer die schwarzen Schafen, die es schaffen, diese Branche in Frage zu stellen. Aber wir haben auch tatsächlich, also es ist ja nicht so, dass das Tafelwasser und das Quellwasser oder auch das Leitungswasser ein Produkt ist, das keine Daseinsberechtigung hat. Ich finde zum Beispiel, wir tun im Moment sehr, sehr viel für die Aufbereitung von Trinkwasser in öffentlichen Gebäuden, die ja teilweise in den 70er, 80er Jahren errichtet worden sind. Da sind auch oftmals die Wasserleitungen noch in einem fraglichen Zustand. Ist Wasserfiltration und Aufbereitung ein ganz, ganz wichtiges Argument? In Schulen, in Kindergärten sind wir dran angehalten, dass unsere Kinder vielleicht wieder mehr Wasser anstatt künstlich gesüßte Getränke zu sich nehmen, weil man einfach auch möchte, dass sie überhaupt noch mal mehr trinken, das beeinflusst ihr Konzentrationsvermögen und. Und da sind wir im Moment in Deutschland auch tatsächlich angewiesen, wie sich die Trinkwasseraufbereitungsindustrie verhält, weil sie sind diejenigen, die das, was in die Kritik geraten ist, durch die schlechten Rohre, durch die Grenzwerte, die weit erreicht werden an Pestiziden, an Chemie, an Medikamentenrückständen im Wasser, in der Zukunft für uns trotzdem als zugängliches, natürliches oder als sauberes Produkt zur Verfügung stellen sollen. Die Quellwasserindustrie hat auch eine Daseinsberechtigung. Der esoterische Markt, das ist ein Riesenpotenzial und Menschen, die an so etwas glauben, finden da auch sicherlich in Biomärkten ihr Produkt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es das letztendlich gibt. Für mich als Wassersommelier oder als Wasserbotschafter ist ganz wichtig, dass man das verstanden hat, dass wir nicht Wasser mit Wasser vergleichen können. Dass wir niemals sagen können, Leitungswasser ist das bestuntersuchteste Lebensmittel. Das passt einfach nicht, weil es anders untersucht wird wie Mineralwasser, sondern dass ich mich einfach mal dementsprechend auch beraten lasse, was für mich, für meine Lebenssituation, für meinen Gesundheitszustand und für meine Art und Weise das richtige Wasser ist. Und dazu muss ich mit diesen 5 Wassergattungen auch zuerst mal im Handel klar, deutlich nach außen gehen, den Leuten erklären, wie wird das produziert, wie wird das hergestellt, wie gibt uns das die Natur, das sind ja die 3 Faktoren, und dann meine Entscheidung treffe, für welches Wasser ich mich entscheide.
Ja, zumal ja auch Wasser eigentlich, wir haben alle Menschen auf dieser Welt haben ein Recht auf Wasser, genauso auf die Luft zum Atmen. Das ist unser Geburtsrecht, das gehört uns. Und uns das wegnehmen zu wollen oder ja, ein Produkt daraus machen zu wollen und mich begrenzen zu wollen als Menschen, halte ich als sehr kritisch an. Ich finde schon, so auch gerade durch unsere Gespräche, die Mineralwasserindustrie oder auch eben auch Leitungswasser, da wird ja für uns etwas aufbereitet und mir die Möglichkeit gegeben, schönes Wasser zu trinken in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Dafür bin ich auch bereit, Geld zu bezahlen für diesen Genuss. Ich möchte nur nicht, dass dann andere Bereiche in dieser Welt oder Regionen darunter leiden müssen, damit ich mein Wasser von einer karibischen Insel hier in Deutschland trinken kann. Wir haben hier reines, gutes Wasser. Ich denke mal, auch irgendwann sind die Unterwassertanks aufgefüllt, so viel, wie es hier letztes Jahr geregnet hat.
Davon bin ich überzeugt, ja.
Ja, wir können also beruhigt sein, gerade hier in Deutschland. Das finde ich schon mal eine schöne Botschaft von dir, dass wir hier sauberes, also dass wir uns anhand dieser Etiketten, dass wir uns daran orientieren können und dass das hier in Deutschland sehr gut überprüft wird und dass es einfach Wasser ein Lebensmittel ist und ein Genussmittel vor allen Dingen.
Du hast es selber angesprochen. Weißt du, wir haben auf dieser Welt 875 Millionen Menschen, die gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir haben über 2 Milliarden Menschen, die einen begrenzten Zugang zu Trinkwasser haben. Wir haben jedes Jahr 5 Millionen Menschen, Kinder unter 5 Jahren, das ist so schlimm, die versterben, weil sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir haben dieses weltpolitische Problem nicht in Deutschland. In Deutschland gehen wir an den Wasserhahn und drehen da etwas auf. Und da kommt etwas von den Kommunen überprüft in Trinkwasserqualität für uns zur Verfügung. Das ist so ein Luxus, den wir gar nicht wertschätzen können. Und wir besitzen als Menschen leider Gottes auch die Dekadenz, ein Wasser, wie du sagst, von einer Südseeinsel, von den Fidschi-Inseln mit dem Flugzeug um den halben Erdball fliegen zu lassen, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken und zu vergessen, dass selbst 25% der Bevölkerung der Fidschi-Insel keinen sauberen Zugang zu Wasser haben. Wir nehmen den Menschen vor Ort das, was sie als Grundrecht besitzen, und vermarkten es, indem wir das in Flaschen verkaufen. Wir müssen nicht ökologisch 1000 Kilometer über die Alpen ein Wasser nach Deutschland bringen lassen. Bei der Vielfalt und bei der Qualität, die wir an Mineralbrunnen in Deutschland haben und bei der Qualität, die wir in des Trinkwassers in Deutschland haben. Das ist unser eigenes Verhalten, unsere Dekadenz. Und so wie du es am Anfang gesagt hast, es muss immer einen Markt für etwas geben, für Menschen, die etwa diese Dekadenz besitzen, für Wasser so viel Geld zu bezahlen. Ich gehöre nicht dazu. Ich kann es niemals befürworten. Ich bin froh, dass es für alle Menschen in Deutschland eine super Trinkwasserqualität gibt. Es gibt für Menschen, die Gesundheitsbewusstsein hegen, eine hervorragende Palette und Portfolio an mineralen Heilwässern. Wichtig ist, dass wir das unterscheiden können.
Auf jeden Fall, das war auch zumindest meine Intention und dass die Zuhörer sich selber informieren und selber entscheiden können. Denn Selbstverantwortung ist immer die beste Medizin.
Das ist es halt.
Vielen Dank, Armin.
Ja, ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe sehr, dass dir auch dieser Gesprächsfunken gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über eine Bewertung mit 5 Sternen und natürlich auch, wenn ich dich das nächste Mal als Zuhörer oder Zuhörerin wieder begrüßen darf.